Genau, ich darf heute wieder hier stehen, darf euch ja was von Jesus erzählen. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr in der Bibel lest, dass euch irgendwie eine Person oder eine Gestalt oder eine Geschichte einfach auf einmal wieder neu wichtig wird. Dass man denkt, boah, ich habe ja eigentlich schon alles verstanden, aber der eine Satz, der eine Vers, der beeindruckt mich neu. Und das, so ging es Angelina und mir. Wir haben einfach mal angefangen, den Hebräerbrief zu lesen und dann unterhalten wir uns drüber, nicht was das jetzt theologisch bedeutet, sondern was uns angesprochen hat. Und dann haben wir einen Vers gelesen, der jetzt hier erscheint, der uns beiden irgendwie wichtig geworden ist. Und der steht in Hebräer 1, 2 bis 3. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Also das ist Jesus. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Mir ging es da um diesen rot eingefärbten Satz, wo steht, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Die Einheitsübersetzung sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Und da haben wir gedacht, hey, das bedeutet ja, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, dann wissen wir, wie Gott ist. Wie er Menschen begegnet ist, auch da können wir sehen, wie Gott ist. Was er gesagt, was er getan hat. Und auch der Kolosserbrief schreibt davon, der Paulus schreibt, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und das wurde uns wichtig. Und so kam ich eben auf das Thema für die heutige Predigt, dass wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Und ich war schon oft in Situationen, wo mich Menschen gefragt haben, sei es bei Missionseinsätzen oder als ich noch Jugendreferent war oder wo auch immer, zeig mir doch deinen Gott, dann glaube ich dran. Kennt ihr den Satz? Habt ihr den schon mal gehört? Bestimmt. Und ich habe ein Privileg, dass ich im Kindergarten arbeiten kann und da werden diese Fragen auch bestellt. Also wenn ihr Fragen beantworten möchtet, dann in den Kindergarten gehen, weil die sind frech, die sind keck und die fragen dich alles. Und die fragen mich das jedes Mal im Bibelclub, zeig mir doch deinen Gott. Und ich erkläre ihnen, ich kann Gott nicht zeigen. Ja, von Gott gibt's keine Gestalt, von Gott gibt's kein Bild. Ich kann Gott nicht zeigen, das geht nicht, weil... Weil Gott Geist ist. Ja, Gott ist für uns in unserer Welt nicht sichtbar. Und ich erkläre das dann den Kindern einfach so, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können, die aber trotzdem existieren, wo ich die Auswirkungen spüren oder erleben kann. Zum Beispiel der Wind. Wir sind jetzt im Herbst, das ist das beste Beispiel. Ich kann den Wind, ich kann den nicht sehen. Ich kann zwar sehen, wie sich die Wolken bewegen, ich kann sehen, wie sich die Blätter und die Äste bewegen, aber ich kann ja nicht sehen, wo der Wind ist oder wie der aussieht. Manchmal sieht man so Windrosen, hauptsächlich in Amerika, aber ich kann ihn nicht sehen, aber ich kann ihn fühlen, ich kann ihn spüren, ich kann sehen, wie die Blätter im Wind tanzen. Und so ist es mit Gott auch. Ich kann mich auf Gott einlassen und sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, wie Jonathan das schon gesagt hat, und ich möchte dich erleben. Ich möchte dich erleben, wenn ich gerade in der Situation bin, wo ich nicht mehr dankbar sein kann. Ja, und dann werde ich dankbar oder ich bin enttäuscht und werde dankbar. Und so gibt es eben Dinge, die wir nicht sehen können, die es trotzdem gibt. Und der Johannes, der den Vers geschrieben hat, der hat auch geschrieben, niemand hat Gott je gesehen, aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Johannes sagt hier, dass kein Mensch bisher Gott gesehen hat. Aber eben Jesus selbst zeigt uns den Vater. Durch ihn sehen wir den Vater, durch ihn sehen wir Gott. Und das finde ich genial, dass Gott sich zeigt. Nicht so, wie die meisten Religionen das machen, durch irgendwelche Statuen, sondern er kommt zu uns in menschlicher Gestalt. Und nicht nur Kinder haben die Frage oder manche Menschen, die auf der Suche sind, auch die Jünger hatten die Frage, zumindest Philippus. Ja, zeig mir doch den Vater, ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn erleben, ich möchte ihn sehen. Und Jesus sagt dann, hey, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater, Johannes 14. Und das inspiriert mich, das begeistert mich, weil ich schon seit ich Kind war, war Jesus irgendwie so der Anker in meinem Leben. Und das zu erleben, dass wenn ich weiß, wie Jesus ist, dann weiß ich, wie Gott ist. Weil mich an Jesus einfach fasziniert, wie er Menschen begegnet ist. Ja, wie er mit ihnen umgegangen ist. Dass er nicht nach Arm oder Reich fragt oder ob jemand angesehen ist oder irgendwie Außenseiter, Gläubige oder Ungläubige, Einheimische oder Ausländer. Jesus ist auf beide zugegangen, hat beide respektiert. Kinder, Frauen, Männer, alle durften zu Jesus und Jesus ist auch zu allen gegangen. Jesus begegnet jedem mit Wertschätzung und Liebe. Er hilft, er versteht, er hört zu, er leitet, aber er korrigiert auch. Aber seine Motivation ist immer Liebe. Er versorgt Menschenmassen, ja, mit guten Worten, zum Teil auch mit Brot, mit Fisch, mit Wein. Und trotzdem hat er den Blick für den Einzelnen und sieht den. Er hatte nur ein Problem, und zwar mit denen, die meinen, sie sind ein Stück besser wie die anderen. Das waren oft die Pharisäer, die religiöse Elite, die gedacht haben, hey, wir haben's verstanden. Ja, wir erfüllen das Gesetz, wir haben es verstanden. Es gibt mal ein Beispiel, dass Jesus sagt, dass ein Pharisäer in den Tempel geht und ein Zöllner und er sagt, hey, ich tue doch alles quasi für dich, Gott, ich gebe mein Zehnten, ich versuche die Gebote zu halten, ich bin doch toll. Und schau dir den Sünder an, den Zöllner an, ach, ich bin doch besser quasi. Aber der Sünder oder der Zöllner hat gesagt, Gott sei mir gnädig, ich brauche deine Vergebung. Und er hat sie empfangen. Und das ist ein Beispiel von Jesus. Aber ich finde, das Beste, was wir tun können, um Jesus zu erleben oder wie ich das oft mache, ist einfach mir Geschichten anzuschauen, wo Jesus Menschen begegnet ist. Ich will die jetzt nicht alle irgendwie auslegen, sondern einfach nur sagen, was mir da drin wichtig geworden ist, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Und die erste Geschichte ist die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, da ist eine Frau, die am helllichten Tag geht sie zum Brunnen. Jesus ist unterwegs von Süd nach Nord, von Judäa nach Galiläa und dazwischen ist Samarien. Jesus geht aber nicht wie die meisten Juden drumherum um Samarien rum, sondern er geht durch. Und dort begegnet er der Frau und sie möchte einfach Wasser holen und Jesus spricht sie an. Und es beginnt ein Gespräch und Jesus erklärt ihr einige Sachen. Sie fragt, hey, wo sollen wir zum Beispiel anbeten? Sollen wir in Jerusalem, in Samarien, wo auch immer? Und Jesus sagt, ist es egal, wo du anbetest. Es wird die Zeit kommen, das ist egal. Da kannst du in Gebelsberg quasi Gott anbeten, es ist egal. Und Jesus weiß alles, was in ihrem Leben passiert ist. Ja, zum Beispiel, dass sie 5 Männer gehabt hat und darin wahrscheinlich ihren Wert gesucht hat, ihren Sinn im Leben, von den Männern die Wertschätzung zu bekommen, die sie vielleicht braucht. Daraufhin denkt er, ja, vielleicht ist Jesus ja ein Prophet, aber die Diskussion geht weiter und Jesus sagt dann, oder sie erfährt dann, dass er der Messias ist. Und das fand ich so genial, das zu erleben, dass Jesus der Messias ist, dass sie ins Dorf gegangen ist und sie hat von ihm erzählt. Sie hat von ihm erzählt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und was mich daran so begeistert ist, dass Jesus diese Frau anspricht. Zum einen, was damals nicht normal war. Die Jünger waren total verwundert, wieso er mit der Frau redet. Sondern sie war auch noch eine Samariterin. Und eigentlich haben die Juden und die Samariter nichts miteinander zu tun. Trotzdem, Jesus ist da anders. Jesus geht auf sie zu, zeigt ihr Wertschätzung und sagt ihr, hey, ich habe mehr für dich. Ja, das, was du hier suchst in deinem Leben, das macht dich wieder durstig. Aber ich möchte dir mehr geben. Und das sagt ja Johannes. In Johannes 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Jesus möchte uns mehr geben. Und nochmal, sie erzählt das und Menschen kommen zum Glauben. Und das finde ich genial, dass Gott weiß, was in deinem Leben los ist, aber dass er dich nicht verurteilt. Er spricht es an, aber er verurteilt dich nicht. Und er nimmt dir nicht nur was weg, sondern er gibt dir mehr, als er dir wegnimmt. Und ihm ist jeder wichtig, ob Mann oder Frau. Und ihm ist wichtig, dass von ihm geredet wird. Und diese Frau war im Grunde die erste Missionarin. Vorher hat niemand von Jesus erzählt. Und sie tut das. Und das finde ich bei Oasis so gut, dass das hier stattfinden kann, ja, dass Frauen hier was zu sagen haben. Dass Frauen Wertschätzung haben. Und das finde ich genial. Und Jesus zeigt das hier. Er hätte ja hingehen können und sagen, du darfst von mir nicht erzählen. Im Gegenteil, Menschen kamen zum Glauben. Die nächste Story. Ich kann das noch nicht so mit dem. Sorry. Den muss ich mich gerade sammeln. Genau, ein Aussätziger kommt zu Jesus und sagt, hey, ich möchte gesund sein. Ich möchte rein sein. Ich möchte wieder zu meiner Familie. Denn der Aussatz war damals das eine der schlimmsten Krankheiten, die man haben konnte. Nicht nur, weil man total körperlich entstellt war, sondern man musste von seiner Gesellschaft weg. Das ist das Erste, also aus seiner Familie. Vielleicht hatte er Familie, Kinder. Er hat die Krankheit und muss gehen. Und jeder, der ihm begegnet, muss er sagen, ich bin aussätzig, geh weg von mir. Und der Aussätzige geht trotzdem zu Jesus. Jesus schickt ihn nicht weg. Jesus berührt ihn sogar. Vielleicht war seine Frau die letzte, die ihn mal berührt hat, bevor er gegangen ist. Jesus geht auf sie zu, geht auf ihn zu, berührt ihn und er heilt ihn. Und damals galt unter anderem diese Krankheit als Strafe Gottes. Aber Jesus heilt ihn nicht nur körperlich, sondern er hat Mitleid mit ihm. Tiefes Mitleid. Und wenn das eine Strafe von Gott wäre, warum hat Gott dann Mitleid? Warum hat Jesus Mitleid mit ihm? Deswegen glaube ich, auch wenn man das immer wieder manchmal hört, was ich nicht glaube, ist, dass Gott durch Krankheit straft. Und das glaube ich nicht. Weil sonst hätte Gott oder Jesus in dieser Geschichte kein Mitleid. Und was für ein Mut von dem Mann, der vielleicht erleben musste, dass Jesus ihn auch wegschickt. Aber Jesus heilt ihn. Und er darf wieder zurück zu seiner Familie. Und keiner kann mehr sagen, dass es eine Strafe von Gott ist. Die nächste Geschichte, die kennt ihr, glaube ich, fast alle. Das ist eine Frau, auf frischer Tat beim Ehebruch geschnappt worden ist. Sie bringen die Frau zu Jesus. Und sie sagen, hey, das Gesetz sagt doch, die muss gesteinigt werden. Ja. Jesus sagt dann, hey, der ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und es gehen alle. Die Ältesten zuerst, es gehen alle. Und nur noch Jesus und die Frau, die sind da. Und ich glaube, das war das Beste, was der Frau passieren konnte, dass die Leute sie nicht direkt gesteinigt haben, sondern dass sie zu Jesus gebracht worden ist. Denn sie hat was erlebt, was sie, mit dem sie nicht rechnen konnte. Sie hat Gnade erlebt. Sie hat Vergebung erlebt. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt dir nicht, hey, du hast einen Fehler gemacht, du hast Sünde getan und lässt sie damit sitzen, sondern zuerst steht die Vergebung. Zuerst steht die Gnade und dann sündige nicht mehr. Und Paulus schreibt das auch. Paulus schreibt in Titus, einer meiner Lieblingsverse, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Die Gnade, sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wow, oder? Die Frau hat es erlebt. Die Frau hat Gnade erlebt und ich glaube, das hat ihr Leben verändert. Ich glaube, das muss die Basis sein. Immer wieder zur Gnade auftanken und weitergehen. Und es gibt keine Schuld, keine Sünde, die für Jesus zu schlimm ist. Jesus vergibt dir. Jeden Tag aufs Neue. Jesus hat dir schon vergeben. Aber ich glaube, unser Herz braucht das, wenn wir Fehler getan haben, dass es befreit ist. Ja, weil die Anklageschrift, die wir hätten, die hat er ans Kreuz genagelt. Er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Da steht nicht nur manche, sondern alle. Jesus hat kein Problem damit, wenn wir sündigen. Er weiß ja eh, was wir tun. Er weiß, was wir tun. Und wir können Gott nicht enttäuschen. Das habe ich lange nicht verstanden. Ich dachte immer, wenn ich einen Fehler mache, dann enttäusche ich Gott. Aber da habe ich nicht mit Gott gerechnet, weil er weiß doch eh, was wir tun. Er weiß, was wir jetzt tun, was wir jetzt denken, was wir morgen tun werden. Und seine Gnade ist größer. Und es sagt Gott auch schon im Alten Testament, als die Pharisäer, die sagen, hey, nach dem Gesetz muss er gesteinigt werden, sagt Gott im Alten Testament, wo es um den neuen Bund geht, in Jeremia 31, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Bei Gott ist echte Vergebung. Und das berührt mich immer wieder, dass ich mit meinem Versagen zu Gott kommen kann und dass er mir vergeben möchte. Noch zwei kurze Geschichten und haben es auch schon geschafft. Ein guter Freund von Jesus, Lazarus, der lag im Sterben. Jesus erfährt davon und geht nicht hin. Ja, wo ich denke, Lazarus, Freund Jesus, eigentlich Jesus, solltest du direkt dahin gehen, weil er ist ja dein Freund. Der Lazarus hatte zwei Schwestern, Martha und Maria, die haben es auch nicht verstanden. Ja, als Jesus sich dann auf den Weg gemacht hat, er war schon im Grab, sagen sie, hey, wo warst du? Die Menschen, die mitgetrauert haben, die haben es nicht verstanden. Andere heilt er, andere macht er gesund und seinem Freund, bei dem macht er nichts. Und wisst ihr was, wir kennen zwar die Geschichte, aber ich kann die verstehen. Dass wir manchmal Situationen haben, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Warum tust du scheinbar nichts? Aber Gott lässt uns damit nicht allein. Als Jesus den Frauen begegnet, sagt er ein für mich sehr wertvoller Spruch. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das war kein billiger Trost, so wie das oft gesagt wird, ja eher nach dem Leben, nach dem Tod, sondern das war ein echter Trost. Und Jesus selber ist die Auferstehung und das Leben. Und ich glaube, das hat dich schon ein bisschen getröstet, aber Jesus zeigt da noch was in der Geschichte, nämlich echte Gefühle und Anteilnahme, ja. Das ist der kürzeste Satz in der Bibel, kommt in dem Kapitel Johannes 11 vor. Jesus weint. Ja, er sieht den Schmerz, der den Tod verursacht, und er weint mit. Er trauert mit. Und er lässt uns mit sowas nicht allein. Es gibt, manchmal hat mir schon manch einer gesagt, hey, Gott hat doch kein Gefühl. Gott zeigt auch kein Gefühl. Aber es ist nicht so. Hey, wenn du weinst, dann weint Jesus mit. Dann trauert mit. Trauert Jesus mit. Ich habe hier ein Zitat gefunden. Seine Tränen entspringen dem vollkommenen Mitleid mit den Menschen, die er erlösen will. Dem Schmerz über die Traurigkeit der Menschen in der gegenwärtigen Welt. Noch einmal werden wir daran erinnert, dass Jesus wahrer Mensch ist und nicht nur wahrer Gott. Keines unserer Gefühle ist ihm fremd. Gott kennt uns nicht nur, sondern weiß Bescheid, sondern er versteht dich auch. Das ist ein Unterschied, ob dich einfach nur jemand kennt und zuhört, sondern der dich auch kennt, der deine Gefühle wahrnimmt, ernst nimmt und sich dann um dich kümmert. Und sie erleben das größte Wunder, was es damals vielleicht gab. Lazarus kommt aus dem Grab raus. Gott ist nichts unmöglich. Selbst wenn scheinbar alles zu Ende ist, gibt es bei Gott einen neuen Anfang für Lazarus. Ja, er darf wieder aus dem Grab kommen. Eine habe ich noch. Petrus ist bestimmt für euch alle ein Begriff. Petrus, der viel mit Jesus erlebt hat, der einzige Mensch ist, der vielleicht ein paar Schritte auf dem Wasser gegangen ist, der gesagt hat, hey, vor der Kreuzigung, vor dem Tod von Jesus, wenn alle gehen, ich gehe nicht. Ich bleib bei dir. Und Jesus wird gefangen genommen im Garten Gethsemane. Petrus versucht ja irgendwie noch mitzugehen, er wird angesprochen und er verleugnet Jesus, sagt, ey, ich kenne den nicht. Ich habe noch nie was mit dem zu tun gehabt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute noch kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Was würde ich tun mit so jemand, der mich verleugnet, der sagt, hey, mit dem habe ich nie was zu tun gehabt. Mir fällt es schwer, mit demjenigen umzugehen. Aber Jesus nimmt ihn weiter an. Jesus stößt ihn nicht weg, weil über dem Leben von Petrus ist eine Verheißung, eine Zusage, die Jesus ihm gibt. Er sagt, hey, du bist der Fels und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und unser Versagen hindert Gott nicht daran, seine Zusage, seine Berufung zu ändern. Und das kann Petrus erfahren. Nach der Auferstehung begegnet Jesus den Jüngern das erste Mal. Jesus sagt, kommt in den Raum, sagt, Friede dir. Ich weiß nicht, wie der Blick von Jesus war, als Petrus Blick und Jesus Blick sich getroffen hat. Ich glaube, dass es doch ein liebevoller Blick war, aber Petrus war enttäuscht, zu Recht. Er war sehr traurig. Und Jesus kommt in den Raum und sagt, Friede dir, Friede dir. Und nach der Auferstehung, eine nächste Begegnung, fragt ihn, hey, Petrus, hast du mich lieb? Und er darf sagen, ja, ich hab dich lieb. Und es zeigt mir, Gott geht's nicht in allererster Linie um das, was wir für ihn tun oder was wir nicht getan haben, sondern er nimmt uns ernst, er sieht uns. Jesus lässt uns niemals fallen. Sonst hätte er sich vielleicht in Petrus getäuscht hat, gesagt, hey, ich habe dir zwar die Verheißung gegeben, aber jetzt hast du mich verleugnet, ich kann dich nicht mehr brauchen. Jesus weiß alles über dich und er liebt dich trotzdem. Und diese Begegnung verändert den Petrus. Er, der Jesus dreimal verleugnet hat, wird gefangen genommen, wird vor einen hohen Rat gestellt und hat gesagt, hey, ich kann nicht mehr anders. Ich kann nicht anders, als von dem zu reden, was ich erlebt habe. Und das finde ich genial, wie Gottes Gnade, Gottes Annahme uns verändern kann. Natürlich hat er den Heiligen Geist gehabt, aber ich glaube, dass die Erfahrung ihn gestärkt hat. Dass er weiß, Gott lässt mich nicht fallen. Und die Geschichten zeigt mir, dass Gott dir immer eine neue Chance gibt. Dass er dich nicht fallen lässt, dass Gott auch nichts unmöglich ist. Und er fragt nicht, hatte ich vorher schon gesagt, in allererster Linie, was du getan oder was du nicht getan hast, sondern wie du zu ihm stehst. Er möchte nicht in allererster Linie dein Tun, sondern er möchte dich. Er möchte wirklich eine Beziehung mit dir. Und unser Versagen hindert Gott nicht daran, seinen Zuspruch bzw. seine Berufung zu ändern, sondern zu bestätigen. Und das finde ich einfach genial. Wir haben ja gesagt, hey, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Und durch die Geschichten und durch das, was wir gehört haben, können wir sehen, ja, dass es Gott um Menschen geht, dass er uns retten möchte, dass er uns wiederherstellen möchte, dass er uns verändern möchte durch seine Kraft. Und Gott ist nicht enttäuscht über dein Versagen. Wir haben nur dann Probleme, wenn wir nicht zu Jesus gehen. Aber er lädt uns ein, sagt, hey, komm zu mir und gib mir die Dinge. Und der Petrus, der das erfahren hat, dass Jesus ihn wieder angenommen hat, sagt, deshalb beugt euch unter Gottes mächtiger Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und er hat es erlebt, die Menschen haben das erlebt, ich glaube, wir haben das auch schon erlebt, dass es wirklich funktioniert, dass wir unsere Sorgen, dass wir die Dinge Gott geben können und dass er sich um uns kümmert. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast oder hattest. Ich hatte schon ein ganz schräges Bild von Gott, aber Gott hat es korrigiert und dafür bin ich so dankbar. Ja, dass ich Gott als einen Gott kennengelernt habe, der mich liebt, der mich annimmt, der mir vergibt und der mir mehr geben möchte, als ich dachte, was ich gehabt habe. Dass er meinem Leben Sinn gibt, dass er mich erlöst hat, dass er mir ein Leben nach dem Tod gegeben hat. Und ich habe das neu entdeckt. Einfach, wenn ich eine Frage habe, sei es das Thema Frauen oder auch andere Themen, wieder neu auf Jesus zu gucken. Weil ich glaube, dann kriegen wir die besten Antworten einfach. Ich möchte einfach noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde kamst, ja, um uns echt den Vater zu zeigen. Und ich bitte dich, dass wir irgendwie neu uns, dass wir uns neu irgendwie auf dich einlassen. Und danke, dass du gnädig bist, voller Liebe bist, aber dass du auch unser Leben verändern möchtest, dass es gut wird. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass wir dich jetzt einfach weiter ehren und loben und anbeten können. Amen.